Moin und herzlich willkommen bei Finance Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter und ich spreche in dieser Woche mit Nikolai Skatschkov. Der Berliner Gründer hat mit seinem Fintech Circular eine Konkurrenz zu Moss, Pleo, Payhawk oder Spendesk geschaffen. Namhafte Kunden sind beispielsweise About You, Auxmoney, Datev oder die Deutsche Fußballliga. Das Unternehmen ist 2017 mit einem Fokus auf Reisekostenabrechnungen gestartet, hatte aber Schwierigkeiten, damit Traction zu bekommen. Dann kam die Corona-Krise hinzu, Circular integrierte ein Rabattprodukt für Mittagessen oder Bahntickets in die App. Inzwischen läuft es rund, sagt Skatschkov. Im Podcast nennt er erste Zahlen und erzählt, wie Circular in 5 Jahren 1 Million Nutzer erreichen will. Viel Spaß damit. Moin Nikolai, herzlich willkommen bei Finance Forward.
John, freut mich hier zu sein.
Ich würde gerne mal ein bisschen über den Anfang von eurem Unternehmen sprechen. Ihr habt 2017 Circular gegründet. Anfangs als, ich würde sagen, reine Reisekostenabrechnungsplattform.
Ja.
Hat sich seitdem natürlich ein bisschen entwickelt. Aber ich würde gerne über den Anfang ein bisschen sprechen. Der war nach allem, was man so ein bisschen hört, etwas schwer. Ihr habt euch am Anfang, war es nicht so ganz einfach. Es war so ein bisschen ein Struggle für euch. Mhm. In der Anfangsphase, woran lag das? Was hat damals nicht geklappt?
Mhm. Also grundsätzlich kam uns die Idee mit Roman, mein Mitgründer, als wir bei Finleap gearbeitet haben, dem Fintech-Inkubator. Und ich glaube, beim Problem selber ist, muss man nicht irgendwie viel erzählen, Reisekosten ist ein Painpoint, den kennen viele, auch wenn manche gedacht haben, dass das während der Corona-Zeit dann für immer verschwindet. Bei uns war die Herausforderung, dass wir am Anfang, als wir das Produkt gelauncht haben, nicht so viele Kunden parat hatten, weil wir uns zu sehr darauf verlassen hatten, dass Banken für uns als Vertriebspartner funktionieren. Und das war ein totaler Rohrkrepierer und das bedeutet, wir mussten dann, oder ich musste dann als, sagen wir mal, kommerzieller Gründer losziehen und die Kunden finden. Und das da hatten wir mit Sicherheit ein halbes Jahr, 9 Monate verloren, weil wir diese Traction erst aufbauen mussten. Und das war auf jeden Fall ein kleiner Frust. Das hat dann alles gut funktioniert, weil die These richtig war, weil damals gab es in Europa eigentlich keine gute Expense-Lösung für SMBs und Mittelstand. Und was dann hinzugekommen ist, ist, dass wir geschafft haben, eine Seed-Finanzierung mit Capnamic Ventures und Neosphere zu raisen, was wirklich respektable Investoren waren. Und das hat so seinen Lauf genommen. Damals, als wir 2017 das Unternehmen gegründet hatten, war immer noch für die Mitarbeitenden in der Finanzbuchhaltung unklar, ob man überhaupt Belege wegwerfen kann. Heute ist es gang und gäbe, man kennt auch die ganzen Werbungen bei Instagram und Co., wo man sieht, wo das Ganze so lapidar weggeworfen wird. 2017 war das noch nicht Usus, weil erst seit 2019 es richtig geregelt war. Das bedeutet, wir haben quasi ein bisschen darauf gewettet, dass diese Änderung kommt. Und die kam an und dann haben wir gesehen, dass plötzlich der Wachstum deutlich angestiegen ist. Und dann kam Corona. Und das heißt, wir sind quasi erstmal gestartet mit so, Startschwierigkeiten. Und als es dann losgegangen ist und wir gesehen haben, dass Product Market Fit eigentlich gegeben war, kam Corona und binnen weniger Wochen ist unsere Nutzung um 90% eingebrochen. Die ist auch nicht komplett runtergegangen auf null, aber das war dann eine Zeit, wo wir immer noch als Team relativ klein waren. Muss ich auch sagen, dass wir sind beide First-Time-Entrepreneurs. Das heißt, wir hatten, ich glaube, ich hatte dieses Go-to-Market-Thema und diese Early-Traction etwas, wie soll ich sagen, unterschätzt. Und ich glaube auch, das muss man, glaube ich, auch, kann ich sagen, wenn man uns auch nennt im Vergleich zu Pleo, Moss und Co., wir haben uns ein Produkt oder ein Problem rausgesucht, bei dem jetzt nicht die 10 Buddies, die ich aus Berlin kenne, den riesen Pain hatten. Ne? Wenn man an das Thema Kartenzahlung denkt oder dieses Spendmanagement, was ja eine riesige Kategorie ist, dann ist das so, das kennt jeder Gründer, Gründerin und dieses Problem ist so eklatant, dass man da, glaube ich, früher eine stärkere Traction hatte. Dadurch, dass wir uns konzentriert haben auf diesen Travel Expense Use Case, waren eigentlich unsere ICPs, also die Kunden, die das Problem eklatant haben, eher größere Organisationen, auch Organisationen mit größeren Außendienst- oder Vertriebsaktivitäten. Und das heißt, wir haben eigentlich ein Produkt gebaut, was ein bisschen ein Gap war zu dem Netzwerk, das wir damals hatten. Es hat trotzdem funktioniert. Wir hatten dann One Football, Auxmoney und Co. als Kunden, die immer noch Kunden sind. Aber de facto hatten wir dadurch Startschwierigkeiten und Corona hat strukturell natürlich vieles schwieriger gemacht. Aber das sind wir auch gut durchgekommen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Capital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Das ist ja also 2017 gegründet und dann erstmal ein paar Jahre wirklich Startschwierigkeiten haben, ist für ein Startup, also in den allermeisten Fällen bedeutet, dass man muss eigentlich wieder dicht machen.
Ja.
Also irgendwas müsst ihr gemacht haben. Du hast jetzt gerade schon die Seed-Finanzierung genannt, die wahrscheinlich überlebenswichtig war. Aber wie habt ihr das geschafft, über erste schwierige Jahre so hinwegzukommen? Weil das hört man von Startups ja eigentlich wenig.
Also ich glaube grundsätzlich, was uns wichtig geblieben ist bis heute und wo inzwischen ich auch sagen kann, viele Early-Stage-Startups, glaube ich, zu viel aufgeben, ist, dass wir das Thema User Experience, Product Experience extrem wichtig genommen haben. Wir haben nativ gearbeitet und dieses User First ist etwas, das wir irgendwie Tag ein, Tag aus leben. Und das hat dazu geführt, dass die Kunden, die uns genutzt haben, schon ziemlich hohes Engagement hatten und auch vom NPS, von den Kundenzufriedenheit, wir wussten einfach, dass das ein klares Problem ist, das wir lösen und dass der Markt auch groß genug ist. Und ich glaube, dass wir immer sehr transparent mit unseren Gesellschaftern auch kommuniziert haben und ihnen gezeigt haben, wo wir gerade stehen, welche Fortschritte wir machen. Wir haben auch damals den Burn, also unsere monatlichen Ausgaben, immer relativ gering gehalten. Wir waren eine sehr lange eine Company von 20, 25 Mitarbeitenden. Und dadurch haben wir, glaube ich, zu unseren Investoren sehr, sehr starke Vertrauensbasis aufgebaut. Nichtsdestotrotz mussten wir während der Corona-Zeit auch sehen, wo wir weitere Mittel bekommen. Das heißt, Förderungen waren für uns wichtig. Das heißt, für uns waren auch neue Angels und quasi eine Bridge wichtig. Also ich glaube, seit Gründung, in den ersten 3, 4 Jahren waren wir, glaube ich, 4, 5 Mal fast pleite. Also es ist schon noch ein großer Stressfaktor gewesen. Aber ich glaube, wir waren uns immer sicher, dass das Problem, das wir lösen, groß genug ist, dass es viele Unternehmen tangiert. Und deswegen war es auch so, dass wir während der Corona-Zeit zum Beispiel, ich glaube, netto über 200 Unternehmen als Kunden gewinnen konnten und auch mittelständische Unternehmen, wo wir gesagt haben, wir weichen ab von einem klassischen Preismodell, wo wir sagen, du zahlst uns irgendwie eine fixe Subscription pro Monat, sondern gesagt, so eine Art Pay-as-you-go. Und dadurch konnten wir Kunden überzeugen, die haben die Software genutzt, natürlich nicht so viel wie außerhalb von Corona, aber das waren hinreichende Indizien für unsere Gesellschafter zu sagen, das Team agiert sehr, ehrlich, macht Fortschritte auf der Produktseite, die Pipeline entwickelt sich weiter und es waren so Punkte, wo sie gemerkt haben, dass da auf jeden Fall eine Basis oder ein Fundament gebaut wurde. Ich glaube, das war extrem wichtig. Aber es war natürlich schon sehr frustrierend, weil in der Regel sagt man, wenn man irgendwie guckt, irgendwie wie schnell ein Series A Unternehmen irgendwie auf 1 Million ERA wächst, irgendwie so 2, 3 Jahre ist gut, schlecht wären 6, 7 Jahre. Wir sind da irgendwo dazwischen gewesen, aber das nagt schon auch dann an mir selbst oder uns, ne, weil wir sagen, eigentlich sind wir angetreten, um schneller Erfolg zu haben. Und deswegen war dann diese ganze Covid-Zeit für uns so, wo wirklich nicht klar war, haben wir Product Market Fit oder nicht? Und dann war das sehr klar, dass wir Product Market Fit hatten und kann ich gleich mehr drüber erzählen.
Mhm. Ja. Du hast jetzt schon erzählt, wie ihr es durch die Zeit geschafft habt. Habt ihr das Produkt auch so ein bisschen erweitert? Habt ihr da so ein bisschen geguckt? Das Anfangsprodukt war vielleicht nicht genau das, was es gebraucht hat, sondern man musste da so ein bisschen weitergehen. Kannst du mir ein bisschen was davon erzählen, was ihr da produktseitig so ein bisschen verändert habt?
Ja, klar. Also wir haben, was uns auch wichtig war, wir sind jetzt nicht, oder ich persönlich bin nicht irgendwie angetreten, um die Welt der Reisekosten zu digitalisieren, weil ich gedacht habe, so vom Purpose-Gedanken her ist es irgendwie zu schmal. Ich möchte nicht irgendwann von dieser Welt gehen und quasi nur in Erinnerung geblieben sein für Mr. Reisekosten. Und was wichtig ist natürlich, dadurch, dass wir immer uns so einen großen Wert drauf gelegt haben, auf eine gute Customer Experience, das auch von der fachlichen Seite alles richtig gut zu machen, hatten wir das Vertrauen unserer Kunden, dass sie eigentlich gesagt haben, könnt ihr noch mehr in die Software reinpacken. Und während der Corona-Zeit war das auch so, dass wir gesagt haben, was ist eigentlich unser Hedge für eine Welt, in der Business Travel einfach nicht mehr so groß ist. Und da haben wir uns darauf zurückbesinnt, was immer wieder auch so Kundenanfragen waren. Und ein Thema, was dann immer wieder hochgekommen ist, Mensch, könnte man die Software nicht auch nutzen, um seinen Essenszuschuss darüber abzubilden? Und es gibt ja in Deutschland einige Anbieter. Entweder man kann es über Papiergutscheine machen, es gibt Sachbezugskarten, so einen Zahlungsverkehr oder eben den Use Case als Essenszuschuss. Und den haben wir umgesetzt innerhalb von wenigen Wochen als MVP, weil wir mussten auch gucken, wie wir mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, umgehen konnten. Und wir hatten dann erste Kunden. Und das war auch hinsichtlich der Bridge-Finanzierung, wie soll ich sagen, so eine Art Silver-Lining, wo die Investoren gesagt haben, das könnte ein interessanter Weg sein. Und das war für uns so der Startschuss, weil im Endeffekt wir von der Mission her als Unternehmen auch drüber nachdenken, wie können wir die Zeit von Menschen sinnvoller einsetzen, deswegen diese Idee von Automatisierung. Aber das, was noch mitgeschwungen ist und wo wir langfristig eigentlich noch einen größeren Hebel und einen Impact für uns sehen, ist, wenn wir es schaffen, steuerliche Vorteile zugunsten von Unternehmen und Mitarbeitenden auszunutzen. Und das ist, wo irgendwie diese Kompetenz, die wir rund ums Steuerliche haben und Software zusammenkommt und wo wir eigentlich eine Vision zeichnen, wo es darum geht, jeglichen Zahlungsverkehr, den die Mitarbeitenden betrifft, abzubilden. Mhm. Und das bedeutet angefangen mit Reisekosten, das war quasi die Basis. Und darauf aufgebaut haben wir angefangen, im Bereich Mitarbeiter-Benefits, also so Entgeltbausteine, verschiedene Module zusammenzubringen. Und heute haben wir 5 an der Zahl und können damit das Gehalt von Mitarbeitenden um so knapp 3.000 Euro netto im Jahr vergrößern. Und das sehr, sehr steuer- und Sozialversicherungsabgabe sparen fürs Unternehmen. Und das ist schon ein großer Hebel, den wir da ansetzen. Und heute bieten wir neben dem ganzen Thema Benefits auch Corporate Credit Cards an. Das heißt, so ähnlich wie das, was andere Player wie Payhawk und Moss machen. Wir bieten da sowohl Prepaid als auch so richtige Credit Cards mit einer Kreditlinie an. Das haben wir umgesetzt mit Pliant. Die waren ja auch bei euch schon ein paar Mal, glaube ich, zu Gast. Quasi als Embedded-Produkt. Das bedeutet, dass im Endeffekt die komplette Interaktion bei uns in der Software stattfindet. Und das ist, wo wir jetzt heute stehen. Und wir haben knapp 140.000 User auf der Plattform und knapp 1.800 Unternehmen. Und wir merken auch inzwischen, also hättest du mich vor 4, 5 Jahren gefragt, Mensch, wie differenziert ihr euch jetzt von Moss und Co.? Da wäre ich vielleicht ein bisschen ins Straucheln gekommen. Inzwischen weiß ich, der Markt ist so groß, dass genug Platz ist, damit sie irgendwie im E-Commerce- und Agenturbereich groß werden. Und wir kümmern uns dann um die Old Economy sozusagen.
Mhm. Verstehe. Wenn man die Produktlinie erweitert und dann auch so Sachen wie Mitarbeiter-Benefits oder Kreditkarten anbietet, ja, das löst natürlich mehr Probleme, macht's aber auch für ein Unternehmen wahrscheinlich ein bisschen komplizierter zu kommunizieren, ja, was ist eigentlich, was bieten wir eigentlich an und warum gehört das zusammen auch und warum sollte man das nutzen? Wie schafft man das, so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was ihr eigentlich anbietet in der Summe?
Ja, also wir sagen einfach, wir sind die Plattform für Mitarbeiterausgaben. Im Pitch ist es auch wichtig natürlich, abhängig von der Motion, ob es Inbound, Outbound ist und mit was für einem Thema die Ansprechperson auf einen zukommt, dass man jetzt nicht irgendwie alles auf einmal pitcht. Man sollte einmal die Mission, die Vision aufzeigen und dann aber natürlich konzentrieren darauf, was das Unternehmen oder die Ansprechperson gerade im Fokus hat. Das Thema Kreditkarte und Expense Management, das ist sehr einfach zu verheiraten, weil im Endeffekt die Persona aus dem Finance-Team in der Regel weiß, was für einen Mehrwert man da anbietet. Das Thema Benefits ist mit Sicherheit etwas, wo man sagt, wie kommt das zusammen? Wenn wir es den Kunden erklären, dass im Endeffekt es darum geht, eine App, eine Interface zu haben, das kommuniziert sowohl mit der Gehaltsabrechnung als auch mit der FIBO, dann ist da erstmal schon der erste Groschen gefallen. Wenn man dann auch noch erklärt, was für ein Business Case dahinter steht, dann fangen die Finanzer auch drüber nachzudenken, dass das für die P&L ein großer Vorteil sein kann. Und es ist aber tatsächlich eine Herausforderung, also da möchte ich auch nicht drüber hinweg gehen, ohne zu sagen, dass es schwierig ist, weil im Endeffekt, ich glaube, dieser Weg von Single Product to Multi Product ist grundsätzlich herausfordernd in der Organisation. Das haben wir auf der Produktseite ganz gut gemeistert. Inzwischen machen wir fast 10% unserer wiederkehrenden Umsätze auch über Benefits, was schon in der Company vor Series B schon eigentlich ganz gut ist. Das ist aber auch einer der Gründe, warum wir auf der Go-to-Market-Seite jetzt unser Team deutlich verstärkt haben auf der Leadership-Ebene, um Leute dabei zu haben, die auch wissen, wie man über Märkte hinweg und auch über Produktkategorien hinweg kommuniziert.
Mhm. Ihr seid damit jetzt auch gerade in einer ganz neuen Unternehmensphase. angekommen. Wir haben jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie es angefangen hat und wie es sich dann entwickelt hat über die Corona-Zeit. Und jetzt würde ich sagen, sind wir so ein bisschen da raus. Ich würde schätzen, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Reisebuchungen eurer Kunden auch wieder stark nach oben gegangen sind. Und wenn du schon eben gesagt hattest, ihr habt dann ein Pricing-Modell, was ein bisschen darauf ausgelegt ist, auch da mitzuwachsen, dann dürfte das auch stark angezogen haben. Macht euch allerdings auch ein bisschen abhängig von außen, von Faktoren von außen. Also wenn jetzt nochmal eine Pandemie kommen würde, dann würde das natürlich entgegen eines festen Subscription-Models wahrscheinlich schneller und stärker einbrechen. Also ich meine, auch Subscriptions werden mal gekündigt dann, ne? Aber ist das so ein bisschen ein Risiko, dass man sagt irgendwie, oder?
Genau, also grundsätzlich ist das, klar gibt es so exogene Faktoren, die kann man irgendwie schlecht irgendwie vorausschauen. Bei uns ist es so, dass die Unternehmen in der Regel eine feste Anzahl Lizenzen kaufen und für die Overusage bepreisen wir extra. Das heißt, von diesem Pay-as-you-go-Modell, was wir während der Corona-Zeit stark gespielt haben, sind wir inzwischen weit weggekommen, haben ziemlich stabile Umsätze, sind auch was die Retention auf Englisch oder Neudeutsch angeht, Kundenbindung, würde ich sagen, ziemlich stark. Also wir verlieren weniger als 1% pro Monat. Mhm. Übers Jahr, glaube ich, 8%, was im SMB-Segment schon ziemlich stark ist. Und ein anderer Faktor, vielleicht dir auch geläufig, ist Net Revenue Retention. Mhm. Also wie viel mehr geben die Kunden aus nach einem Jahr? Und unser Net Revenue Retention aktuell liegt quasi auf Kohortenbasis bei 135% auf 12 Monate gerechnet. Das ist schon wirklich Weltklasse. Mhm. Und das liegt daran, dass das Produkt stark ist, dass wir immer mehr Nutzung auf dem Produkt erfahren und auch, weil dieses Cross-Sell, was ich gesagt habe, anfängt zu funktionieren. Mhm. Und ich muss trotzdem sagen, wir sind schon noch unter Potenzial gelaufen, weil wir jetzt gerade erst Leute, finde ich, irgendwie in den richtigen Positionen haben, die auch viel Erfahrung mitbringen und wo wir glauben, dass wir in den nächsten 4-5 Jahren eine sehr große Tech-Company werden.
Mhm. Ja. Was sind so die Herausforderungen, die jetzt gelöst werden müssen? Also warum jetzt dieser Zeitpunkt mit den
Ich glaube, es ist so, wir hatten auch Anfang des Jahres so einen Company-Kickoff, da war ein so Kernthema, was ich gesagt habe, Change, weil im Endeffekt, wir sind jetzt, das ist nicht so eine harte Definition, aber ich würde sagen, wir sind eher ein Scale-Up als ein Startup. Wir haben irgendwie knapp 130 Mitarbeitende, umsatzmäßig sind wir irgendwie im zweistelligen Millionenbetrag angekommen. Das heißt, schon ein guter Meilenstein, worüber sich viele Gründerinnen und Gründer wahrscheinlich freuen würden. Und das war für mich auch nochmal so eine Epiphanie. Es gibt irgendwie von SaaS Talks so eine Webseite, also auf der Webseite sagen sie, 0,4% aller SaaS-Companies schaffen es überhaupt mal auf über 10 Millionen ARR. Und ich glaube, 0,02% auf mehr als 50 Millionen ARR. Und wir haben auch drüber gesprochen, das, was uns bis heute erfolgreich gemacht hat, war richtig und wichtig. Und Teile davon müssen wir mitnehmen. Kultur, Mindset, Ziele. Aber diese Skalierungsphase, wenn es darum geht, jetzt über mehrere Märkte hinweg erfolgreich zu sein, auch von dem SMB-Mid-Market-Segment noch stärker ins Mittelstandssegment zu wachsen, auch einfach die Standards an sich selbst zu erhöhen. Das sind alles Faktoren, wo dieses Change Management in der Organisation extrem wichtig ist, wo auch wo Roman und ich als Gründer natürlich nicht mehr alles als Founder-led machen, sondern man sagt, auf der Go-to-Market-Seite haben wir jetzt einen Chief Revenue Officer und VPs, auf der Engineering-Seite haben wir Head of Engineering. Das heißt, vieles, was andere, sagen wir mal, Hyperscaler mit sehr, sehr viel Funding binnen 1-2 Jahren erleben und dann teilweise auch downsizen müssen oder Downrounds machen, haben wir niemals in der Form erlebt, sondern uns sozusagen bis heute, wie soll ich sagen, vieles in nicht Personalunion, aber selber sehr, sehr stark mitgetragen. Wir merken jetzt, dass die Wachstumsraten so gut sind, auch dass das Produkt so einen starken Product-Market-Fit hat, dass wir gesagt haben, jetzt quasi möchten wir richtig Gas geben. Und Entschuldigung, zu deiner initialen Frage, was sind quasi die Herausforderungen? Ich glaube, die Herausforderungen sind jetzt quasi im Tagesbetrieb die Dinge zu ändern, die strukturell wichtig sind, um erfolgreich zu sein beim Wachstum und auch von der Organisationsstruktur sie so zu etablieren, dass wir alle mitgenommen haben, für alle den richtigen Platz gefunden haben und die ambitionierten Ziele, die wir uns für dieses Jahr gesetzt haben, zu realisieren. Und ich glaube, eine andere strukturelle Herausforderung ist sich zu fragen, wo man quasi den Trade-off macht zwischen Deutschland als Kernmarkt und international, weil im Endeffekt wir sind kein Produkt, was irgendwie global oder irgendwie europäisch von Tag 1 funktioniert, sondern du musst in jedem Markt tief reingehen, wenn du das lokalisierst. Und dann ist immer so die Frage, Kapitaleffizienz gegen Wachstum, wie man das abwägt. Und ich glaube, wir sind ganz offensichtlich in der Zeit angekommen, wo Wachstum nicht mehr um jeden Preis gilt. Und es bedeutet halt für uns zu schauen, wie kann man quasi gezielt Investments machen im Ausland, aber dabei den Kernmarkt Deutschland nicht aus dem Auge verlieren, weil Deutschland ist noch sehr, sehr unbestimmt, also wie gesagt, noch sehr, sehr weit offen als Markt.
Ja. Lass uns gleich über die Internationalisierung ein bisschen sprechen. Vorher noch mal so ein bisschen über die Unternehmenskunden, die ihr in Deutschland habt. Also du hast da eben One Football genannt und Aux Money. Ich glaube, About You habt ihr auch noch auf der Website und Mac Makler, das sind ja alles größere Unternehmen. Ich habe mal eben überschlagen, wenn ihr 1800 Unternehmenskunden habt und ungefähr 140.000 NutzerInnen, dann sind das ungefähr 80 pro Unternehmen.
Ja.
Was ist denn so die, das ist jetzt der Durchschnitt, das ist natürlich dann nicht aussagekräftig. Habt ihr ein paar, die sehr weit drüber sind und dann viele, die viel kleiner sind? Oder wo ist so das Gros eurer Kunden, also wie viele Nutzer haben die?
Ja, ich glaube so, die Zahlen sind ein bisschen wegen Spanien und Holland nochmal, wie soll ich sagen, ein bisschen verzerrt, kannst du sagen, weil wir dort natürlich noch in so einer Wachstums- oder Aufbruchphase sind, wo wir auch mehr Kunden akzeptieren, die ein bisschen kleiner sind als unser Zielkunde. Wir machen inzwischen knapp 20% von unserem Umsatz über das Mid-Market-Segment, also Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden und haben da auch krasse Marken, also so Marken wie Dativ mit 8000 Angestellten nutzt uns, was sind andere, Sportcheck, NER, die Anwaltskanzlei. Also wir haben über viele Industrien hinweg, also Private Equity, Retail, Healthcare, Gastro, Tax Consulting. Die meisten großen deutschen Steuerberatergesellschaften sind inzwischen Kunden von uns und auch Luxusmarken, die ich leider nicht nennen darf, aber die man kennt, sind Kunde bei uns. Also wir haben inzwischen wirklich ein großes Portfolio, sehr heterogen. Und was wichtig ist, ich glaube, so weniger als 20% unserer Kunden sind Startups oder VC-backed. Und das ist auch so ein Thema, wenn man jetzt, was du angesprochen hast mit Rezession oder Lockdown und Co. Was wir gemerkt haben, ist, dass wir zum Beispiel der ganzen letzten 2 Jahre wir eigentlich fast keine Kunden verloren haben und die trotzdem immer mehr genutzt haben, weil wir ein Kundenprofil haben, was weniger anfällig ist, als, sagen wir mal, als wenn es irgendwie so eher sehr kleine Betriebe sind oder auch Unternehmen, die sehr, sehr stark über Wachstumsgelder finanziert sind.
Mhm, verstehe. Ich habe in einer Pressemitteilung von euch gelesen, ihr wollt bis 2029 eine Million zahlende NutzerInnen erreichen.
Ja.
Das wahrscheinlich, höre ich raus, eher über Unternehmen mit vielen Mitarbeitern. Also das ist natürlich auch immer so ein Onboarding und ein Marketingfrage. Wie viel will man da gehen? Also wenn ihr das jetzt weiterhin auf dem Level bleibt mit im Schnitt 80 pro Kunde, dann müsst ihr richtig Gas geben. Aber wenn ihr große Fische quasi an Land zieht, dann ist das ein bisschen schneller erreichbar.
Ja.
Was ist so die Strategie dahin bis 2029?
Wir haben klar für uns eigentlich definiert, dass wir weiterhin Unternehmen zwischen 50 und 5000 Mitarbeitern als unsere große Opportunity sehen, weil wenn sie deutlich kleiner sind, sage ich, gibt es andere Lösungen, so Plain Vanilla, All-in-One-Lösungen, die da, glaube ich, besser funktionieren und wo auch das Problem dieser Kundenklasse besser adressiert ist. Das ist aber für uns nicht interessant, weil wir wissen, dass in diesem Segment natürlich sehr, sehr viel mehr Churn stattfindet. Einfach nicht spannend. Und das Enterprise-Segment, was du jetzt vielleicht damit implizit ansprichst, also globale Unternehmen, multinationale Konzerne und Co., da haben wir, sagen wir mal, so Lighthouse-Kunden, auch ein DAX 30-Unternehmen, was uns nutzt, aber das sehen wir uns nicht. Sondern für uns ist dieses Thema Mittelstand in Deutschland und Europa mit den ganzen Hidden Champions, die keiner kennt, groß genug und ein sehr, sehr unbestellter Markt. Und im Endeffekt, wenn man kennt vielleicht auch diese Matrix von Christoph Jans, so kleine Kunden gegen, so quasi Anzahl Kunden geplottet gegen, ob es Mäuse sind, irgendwie Rentiere, Elefanten und Co. Mhm. Und für uns sind wahrscheinlich eher Rentiere die Unternehmen, die wir ansprechen. Das bedeutet, wir sind heute bei 1800 Unternehmen. Wenn wir ein Unicorn werden wollen, das sich nicht nur so schimpft, weil es irgendwelche Investoren überzeugen konnte, viel Geld reinzupumpen, sondern die 100 Millionen ERA schafft, dann müssen wir schon in Richtung 10.000 Unternehmen gehen. Und das Gute ist, es gibt mehr als genug Unternehmen in Europa, die für uns da in Frage kommen.
Ja. Du hast jetzt schon mehrfach die Expansionspläne ins europäische Ausland angesprochen.
Ja.
Gerade im SMI-Bereich, gerade in diesem Segment unterscheiden sich die Märkte ja stark.
Mhm.
Ist es wirklich so, dass man sagen kann, ihr habt jetzt ein gutes Produkt entwickelt, was sich in Deutschland auch beweist mit den Kunden, die du so genannt hast, dass das auch anderswo wirklich funktioniert? Oder ist das so, dass man da vielleicht dann wirklich nochmal so ein bisschen das Produkt auch anpassen muss?
Man muss auf jeden Fall das Produkt anpassen. Also wir haben jetzt im Ausland, glaube ich, insgesamt, also in Spanien, Holland, ich glaube, die ersten 150 Kunden live. Und wenn wir jetzt einen Markteintritt planen oder machen, dann machen wir das nicht nur von der Go-to-Market- oder Commercial-Seite, sondern wir haben auch dann lokale Produktmanager, weil de facto musst du stark lokalisieren. Das fängt an bei Sprache, das ist so sehr offensichtlich. Das geht weiter bei steuerlichen Anpassungen, die du vornehmen musst, die jetzt irgendwie Einfluss nehmen auf die Umsatzsteuer oder auch auf die Lohnsteuer der Angestellten. Das geht weiter dann mit dem ganzen Thema Zertifizierung. In Spanien zum Beispiel sind wir zertifiziert, dass wir papierlos arbeiten dürfen und können, und endet mit Integration. Das heißt, so in Deutschland ist der Branchenprimus ja Dativ und analog gibt es dann lokale Accounting- oder ERP-Plattformen, mit denen man integrieren muss, und das alles muss man umgesetzt haben, damit man das Thema Expenses und Kreditkarte abbilden kann. Und das Thema Benefits, was wir in Deutschland angefangen haben, das ist natürlich dann nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das bedeutet, um kurz zu machen, Lokalisierungsaufwand ist auf jeden Fall zu beachten.
Ja. Ist auch ja, also ressourcenaufwendig, kostet einiges auf jeden Fall. Ist es nicht eventuell auch so, ich meine, du hast auch schon vorher gesagt, im deutschen Markt ist echt noch viel zu holen. Wenn ihr das gleiche Geld, was ihr jetzt in die einzelnen fragmentierten europäischen Märkte mit ihren eigenen Sprachen und Befindlichkeiten stecken würdet, würdet ihr da nicht in Deutschland ein besseres Wachstum hinlegen können mit dem gleichen?
Jeder Euro, den wir in Deutschland investieren, ist mit Sicherheit ein erheblicher Faktor effizienter, aber es ist auch eine Grundsatzentscheidung von uns. Haben wir eine europäische Ambition? Möchten wir einen europäischen Mindset haben? Möchten wir eine europäische Company bauen? Dann ist es wichtig, dass man da nicht noch länger wartet, weil du hast es ja selber erkannt, wir sind nicht jetzt irgendwie seit gestern, sondern eher seit vorgestern unterwegs. Und deswegen ist es für uns wichtig, strukturell da die Basis dafür aufzubauen. Und das haben wir schon früh gemacht, weil Kunden uns schon seit Jahren im Ausland nutzen. Aber es ist wirklich so eine strategische, unternehmenspolitische Entscheidung gewesen. Aus einer Effizienzbrille betrachtet ist es nicht vernünftig. Aus einer Effizienzbrille würde man sagen, Fokus nur auf Deutschland.
Mhm. Ja. Wie seid ihr denn finanziell aufgestellt? Also du hattest ja auch schon von eurer Seed-Runde erzählt. Ich glaube, im letzten Jahr hattet ihr eine Series A.
Mhm.
Insgesamt müsstet ihr ungefähr 25 Millionen eingesammelt haben.
Ja, also wir haben bis jetzt 20 Millionen eingesammelt und hatten unsere Series A im Dezember 21 und planen jetzt, wir sind im Fundraising für die Series B.
Ja.
Das heißt, wir möchten jetzt eine Wachstumsfinanzierung abschließen und mit der den Plan bis 29 umzusetzen. Mhm. Ja.
Du hattest aus den Anfangsjahren erzählt, ihr seid 4-5 Mal irgendwie knapp an der Insolvenz vorbeigeschlittert.
Ja.
Sind die Zeiten vorbei oder?
Ja. Wir haben genug Runway. Ist trotzdem irgendwie jetzt kein, wie soll ich sagen, man kann sich da jetzt nicht drauf ausruhen und muss schauen, dass man die Finanzierung sicherstellt, aber wir haben jetzt, würde ich sagen, auch solvente Gesellschafter und so ein starkes Vertrauen in unsere Tätigkeit und auch die Zahlen, dass es da keine Bauchlandung geben wird. Also das war uns auch wichtig, mit meinem Mitgründer Roman zu sagen, dass wir in der Vergangenheit auch vorsichtiger waren beim Hiren, dass wir vernünftig wirtschaften, damit wir Downrounds vermeiden können und auch irgendwie, dass man so irgendwelche Layoffs macht, weil das nicht unser Stil ist. Und bis jetzt sind wir damit ganz gut gefahren und gehen auch davon aus, dass diese heiklen Tage hinter uns liegen. Ja.
Verstehe. Als einen eurer Investoren habt ihr die Human Resources Plattform Personio mit drin. Hat, glaube ich, einen relativ oder einen verhältnismäßig kleinen Stake, aber ist trotzdem auffällig, weil die sind jetzt auch nicht so richtig als Investor bekannt bisher groß. Es scheint ja irgendwie strategische Gründe dazu haben. Oder was bringt euch Personio so ein bisschen im
Capital? Also grundsätzlich hatten wir mit Personio schon, haben wir seit Jahren eine sehr enge Partnerschaft, dass wir viele gemeinsame Kunden haben, inzwischen, ich weiß nicht, 300-400 wahrscheinlich. Und das liegt jetzt auch schon 3 Jahre zurück. Und damals hatte Hanno Überlegungen angestellt, dieses Thema Ökosystem stärker aus Personio-Sicht zu unterstützen. Und de facto ist das Thema, glaube ich, aber mit uns als erstes Experiment, glaube ich, auch soweit zum Stillstand gekommen. Und sie haben sich mehr auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit konzentriert mit der Personio Foundation. Aber das war damals so die Ratio und ist auch, wie gesagt, nur 1%. Das heißt, aus einer strategischen Perspektive jetzt hinsichtlich auch Exit und so ist das, glaube ich, überhaupt nicht eine Intention und so lähmt oder beeinflusst auch uns nicht im Geschäft.
Mhm. Ja. Wir haben jetzt im Gespräch auch schon so ein bisschen über eure Konkurrenten mal gesprochen, wer noch so in diesem Markt ist. Das waren so ein bisschen Payhawk, Pleo, Moss, Spendesk. Also es gibt auf jeden Fall einige Player, die so ganz grob in dem Segment sind, mit ein paar Unterscheidungen.
Ja.
Wir sind ja jetzt in einer Phase in Fintech-Segmenten, kommt es zur Konsolidierung nur in diesem Segment bisher noch nicht. Wie siehst du da den Markt, die Marktentwicklung? Ist immer noch Platz für eine große Zahl von Anbietern oder müsste es da mal so ein bisschen zu Übernahmen kommen?
Ja, also ich glaube grundsätzlich ist der Markt in Europa gigantisch und zu einem großen Teil noch unbestellt. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich am Ende mehrere Gewinner geben wird. Und ich glaube trotzdem, dass Konsolidierung stattfinden wird, weil ich denke, vielleicht der ein oder andere einfach sich selbst in so eine Situation manövriert hat hinsichtlich Bewertung und Strukturen, dass da einfach irgendwie die Luft nach oben sehr, sehr dünn wird. Mhm. Genau, deswegen, ich glaube, ein bisschen Konsolidierung, so, darauf kann man sich, glaube ich, einstellen. Ja. Okay. Ja.
Kommt das für euch in Frage, ein anderes Unternehmen zu übernehmen?
Ja, kommt für uns in Frage. Ich glaube, wir haben auch über die von uns gewählte, sagen wir, Produktvision auch mehr Anknüpfungspunkte zu möglichen Add-ons in Deutschland und im Ausland. Ich glaube tatsächlich, dass vielleicht sogar wir eher der Consolidator werden könnten, als vielleicht einer von den besagten Spend-Management-Playern, weil das, was wir sehen, ist, dass es in verschiedenen Märkten im Bereich Benefits, aber auch im Bereich Expense-Management, nicht Spend-Management, sondern Expense-Management, gibt es lokale Champions und deren Produktangebot ist sehr, sehr komplementär zu dem, was wir machen, beziehungsweise fast ein Substitut, kannst du sagen. Also auf jeden Fall, dass es sehr, sehr gut zusammenpasst und ich glaube, dass es besser zusammenpasst als teilweise quasi das, was irgendwie ein Spend-Management-Anbieter von der Strategie verfolgt, das irgendwie so, genau, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Und natürlich muss ich jetzt fragen, könntest du dir auch vorstellen, an ein anderes Unternehmen zu exiten, also das dein Unternehmen zu verkaufen? Ist das so ein bisschen?
Ich glaube, über kurz oder lang. Hättest du mich vor 4 Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oder vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt gerade ist es eine Phase, wo wir sehr viel Spaß bei der Arbeit haben, auch neue Herausforderungen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt in den nächsten Jahren weiter diese Skalierungsphase erleben wollen, weil de facto habe ich mir auch die Frage gestellt, und würde ich jetzt was Neues anfangen? Und vielleicht gibt es eine Idee, die mich sehr reizt, aber ich glaube, diese Chance zu bekommen, ein Unternehmen zu bauen, was, sagen wir mal, deutlich mehr als 100 Mitarbeitenden hat, in verschiedenen Märkten aktiv ist, und auch mit neuen Problemen quasi man sich tagtäglich beschäftigt, die kriegt man ja nicht so schnell wieder. Mhm. Und deswegen finde ich das gerade sehr, sehr bereichernd, und auch zu sehen, dass wir inzwischen wirklich irgendwie Menschen Karrieren ermöglichen und mhm. wirklich als eine Plattform für unsere Kollegen und Kolleginnen dient. Das ist etwas, was ich sehr inspirierend oder spannend finde. Mhm. Aber kurz, um deine Frage zurückzukommen, es wird schon der Tag kommen, an dem ich mich zurückziehe und vielleicht dann neuen Tätigkeiten nachgehe. Und dann ist die Frage, 3 Pfade, ne? Entweder es bleibt weiter bestehen und man hat irgendwie Dividenden, das ist für die Wachstumsfinanzierer nicht interessant, sondern dann gibt es eigentlich 2 Fälle, Stratege, Private Equity oder IPO. Mhm. Und für IPO muss halt sehr, sehr viel passen, nicht nur der Umsatz. Deswegen würde ich sagen, es ist schon irgendwie ein, sagen wir, sehr, sehr valider Case zu sagen, dass in x Jahren das Unternehmen dann übergeht in neue Hände. Mhm. Ja, ich glaube, das ist schon realistisch. Und ich glaube, das Gute ist, dass das Wichtige oder 2 Sachen, die wichtig sind. Erstens, wir befinden uns in einem Markt, in dem es viele Opportunities gibt. Also es ist nicht irgendwie so ein luftleerer Raum, wo es keinen gibt, der Interesse dran hätte, sondern es gibt heute schon viele Private Equity Funds und Strategen, die sich bei uns melden. Und das Zweite, und das finde ich fast sogar wichtiger, ist, dass ich mal gelesen habe, dass wenn ein Unternehmen anfängt, wirklich irgendwie, sagen wir mal, einen großen Umsatz zu fahren und auch eine Unternehmensgröße, Organisationsgröße nicht mehr irgendwie 13, 12 oder 14 Leute sind, sondern irgendwie Richtung 200 Mitarbeiter, dass dann du auch eine Chance hast, dass das Unternehmen, die Kultur, die Marke und die Vision aufrecht erhalten bleibt und nicht quasi einfach irgendwie aufgeht im Dunst von dem Unternehmen, das einen gekauft hat. Und das finde ich schon spannend, dass wenn man am Ende das, was wir gebaut haben, auch irgendwie aufrechterhält. Mhm. Ja.
Also rein auf dem Papier wäre gerade auch mit dem Investment Personion vielleicht ja auch irgendwann ein spannender Kandidat, euch zu übernehmen, perspektivisch.
Ja.
Gibt's da Gespräche mit Hanno Renner?
Nö, also wir kennen uns und wir tauschen uns aus und müssen nur gucken, wie die quasi Strategien übereinander liegen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal kein akutes Thema. Aber wie gesagt, in dem ganzen Space, es gibt keine Ahnung, es gibt noch wahrscheinlich gibt es ein Dutzend Unternehmen, was Umsatz auch angeht und auch was Cash-Reserven angeht, deutlich, deutlich größer ausgestattet sind. Mhm. Und deswegen machen wir uns da keine Gedanken. Aber was ich interessant finde natürlich, ist, dass Personio mit Hanno als CEO wirklich eine moderne Organisation ist und wo auch, wenn man irgendwie theoretisch drüber nachdenken würde, man sich mehr vorstellen kann, im Rahmen von so einer Kultur sich wiederzufinden und nicht einfach nur auf den Earnout zu warten. Ich glaube, das ist schon, wo man sagen kann, könnte schon eine Option sein, aber da gibt es keine Gespräche.
Alles klar. Also das nächste Ziel, halten wir fest, bleibt 1 Million zahlende Kunden bis 2029.
Ja, wenn wir uns anstrengen, vielleicht auf 28, aber mal gucken. Ja.
Ich bin gespannt. Lass uns da auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Vielen lieben Dank für deine Zeit heute und das Gespräch.
Ja, habe mich sehr gefreut. Bis bald.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.